Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Bei meiner Freundin klappt sie tageweise gar nicht. Ich hatte vorhin auch irgendeine Fehlermeldung wegen einer nicht erkannten Region oder so. Die Corona-Warn-App hat weiterhin ihre Kinderkrankheiten und viele beklagen, dass sie nicht mitmachen können, weil ihr Smartphone schon 5 bis 6 Jahre alt ist und es damit eben nicht klappt. Aber wir wollen nicht klagen, vor allem mit Blick auf diesen kleinen Disput im britischen Parlament mit Premierminister Boris Johnson.
I wonder whether the right honourable gentleman can name a single country in the world that has a functional contact tracing app.
Germany. App working 15th June. 12 Millionen Downloads. 12 Millionen Downloads.
Ja, mittlerweile schon rund 13 Millionen Downloads sogar. Und es gibt wohl auch schon die ersten Corona-Warnungen, die verschickt wurden. Davon ist auszugehen, wobei noch sehr, sehr wenige. Wir sprechen über die ersten 9 Tage der App. Wo stehen wir? Was sagen die ersten Datenauswertungen? Gleich hier im Podcast zum Update am Donnerstag. Theresa Nehm aus dem Update-Team hat sich heute mit Billigmode, so Fast Fashion und Recycling beschäftigt.
Denn nicht alles, was im Altkleidercontainer landet, wird ja nicht automatisch zu Secondhand-Mode. Einiges wird ja recycelt. Und die Recyclingindustrie beschwert sich, dass die Textilien von der Qualität her immer schlechter werden und dass das denen so ein bisschen das Geschäft verhagelt und dass die Fast-Fashion-Industrie daran Schuld habe. Und das gucken wir uns mal genauer an.
Das auch in dieser Episode des Update-Podcasts. Und dann wollen wir aus Paris hören, wie es läuft. Über 30 Grad heiß heute. Wie ist das da so, wenn man mit einem Mund-Nase-Schutz den Eiffelturm hochkraxelt? Über die Treppen natürlich. Ab heute hat das Pariser Wahrzeichen wieder geöffnet und unser Korrespondent hat es gemacht, ist hoch und genießt es.
Wenn man Paris gedenkt, irgendwann in naher Zukunft zu besuchen, dann sollte man das so schnell wie möglich machen, denn im Moment ist Paris so, wie Touristen sich das im Bilderbuch vorstellen.
Das ist der Podcast zum Update vom 25. Juni 2020. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Heute die Meldung aus Österreich, fast die Hälfte der Menschen in Ischgl sollen Antikörper gegen das SARS-2-Coronavirus in sich haben. Die Krankheit also irgendwie hinter sich haben, davon gehen Forscher der Medizinischen Universität Innsbruck aus. Die könnten also alle quasi einen Immunitätsausweis haben, wenn es sowas gäbe. Gesundheitsminister Jens Spahn von der CDU liebäugelt schon seit Wochen mit so einem Immunitätsausweis für uns hier in Deutschland, für Leute, die Covid-19 überstanden haben. Der GroKo-Partner in Berlin, SPD, ist aber noch nicht überzeugt von Sinn und Nutzen eines solchen Ausweises. Und heute ist dazu zum ersten Mal der Deutsche Ethikrat zusammengekommen, um über den Immunitätsausweis zu diskutieren. Die Entwicklungen verfolgt für uns Volker Findhammer aus unserem Deutschlandfunk Nova Hauptstadtstudio. Volker, also SPD, CDU nicht einig. Kann der Ethikrat da weiterhelfen?
Naja, Ralf, der Ethikrat, der sollte ja eine grundsätzliche Frage klären. Denn das, was der Gesundheitsminister der Anfang Mai vorgeschlagen hat, war ja recht schnell umstritten. Weil es natürlich um ein klares Unterscheidungskriterium geht. Wer hat den Ausweis, wer hat ihn nicht und was bedeutet das dann in den Konsequenzen? Und da hat der Minister in dieser Situation, wo die SPD Nein gesagt hat, klar nochmal die Frage gestellt, ob man eben gravierende Unterschiede machen kann zwischen Menschen mit einem Ausweis, also Menschen, die immun sind und denen, die die Krankheit noch nicht gehabt haben, weil das natürlich vielfältige Konsequenzen hat. Denken wir jetzt nur beispielsweise an die Landkreise oder an den Landkreis Gütersloh, wo die Menschen jetzt teilweise nicht in den Urlaub fahren dürfen, weil andere Bundesländer sagen, ohne einen Immunitätsnachweis, das ist ja die kleinere Variante, dürfen sie nicht in die Region kommen. Und das sind die grundsätzlichen Fragen, die der Ethikrat in diesem Zusammenhang klären soll. Also darf man so eine im Zweifelsfall diskriminierende Unterscheidung machen, die dann auch in die Grundrechte jedes Einzelnen eingreifen würde.
Also mal angenommen, ich mache einen Antikörpertest. Mein Arzt bescheinigt mir, dass ich es schon hinter mir habe. Welche Vorteile könnte ich denn als Besitzer eines solchen Ausweises möglicherweise bekommen? Also ist es dann nur das Reisen, das du gerade schon angesprochen hast?
Die Überlegungen dahinter sind ja vielfältige. Das könnten ja auch beispielsweise, so wurde es damals diskutiert, Zutrittskriterien für ein Restaurant sein oder auch ein Arbeitgeber, der das abfragt und wissen will, ist hier jemand immun oder nicht. Aber ich glaube, da hat sich in Zwischenzeit die Diskussion ziemlich verändert, weil man damals noch davon ausging, dass das wie bei den Masern eine Immunitätsbescheinigung für die Ewigkeit ist. Aber genau das wird ja von den Wissenschaftlern eigentlich immer stärker in Zweifel gezogen. Es gibt Hinweise darauf, dass die Immunität mehrere mehrere Wochen, vielleicht auch mehrere Monate hält, aber dann, wie auch bei der normalen Grippe beispielsweise, wieder verfällt. Und auch in der Grippesaison muss man ja quasi jedes Semester, jedes Jahr neu geimpft werden, damit das überhaupt hält. Und insofern sind diese Zweifel in letzten Wochen und Monaten tatsächlich immer stärker geworden, ob es überhaupt einen dauerhaften Immunitätsnachweis bei Covid-19 geben kann.
Jetzt stellen wir uns mal vor, ich gehe in den Supermarkt, habe keine Maske auf und sage, muss ich ja nicht. Guck mal, ich habe einen Immunitätsausweis. Das ist natürlich auch echt nicht schön in unserer Gesellschaft, zumindest so miteinander zu leben. Was sagen denn Datenschützer generell zu den Plänen?
Ja, auch da gab es natürlich die großen Bedenken, dass so ein Immunitätsausweis sofort der Einstieg in eine umfassende Gesundheitskontrolle sein könnte. Also wenn wir damit beginnen zu erfassen, dass ich oder du gegen Covid-19 immun bist, dann könnte man ja gleich sofort andere Kriterien oder die nächsten Viruskriterien hinzufügen und dass es dann eine stärkere Kontrolle der Bürger eben auch unter dem Blickpunkt der Immunität oder der Krankheitsvorsorge geben könnte. Das sind natürlich die Bedenken der Datenschützer, weil man ja so einen Ausweis praktisch in irgendeiner Form immer bei sich tragen müsste, um in unterschiedlichsten Situationen nachweisen zu können, ich bin immun, ich darf eintreten, du bist es nicht, du musst draußen bleiben.
Jetzt hatte Jens Spahn diesen Vorschlag gemacht im Mai und wir zählen die ganze Zeit die negativen Auswirkungen, die negativen Argumente auf, immer weiter. Deine Einschätzung, das Ding wird doch nicht kommen.
Nein, ich glaube es tatsächlich nicht, weil eben die große Frage dahinter bleibt, gibt es eine dauerhafte Immunität oder gibt es sie nicht? Der Gesundheitsminister setzt in meinen Augen mittlerweile viel stärker auf die App, weil die viel stärker immer die aktuelle Situation erfasst und auch da den notwendigen Datenabgleich liefern könnte. Aber ich habe schon den Eindruck, dass Jens Spahn ein gutes Stück weit vom Immunitätsausweis abgerückt ist, weil einfach die wissenschaftlichen Hinweise, dass das möglicherweise nicht funktioniert, weil es keine dauerhafte Immunität gibt, immer stärker geworden sind. Aber hundertprozentig könnte ich das jetzt auch nicht behaupten. Ich vermute aber, dass es in diese Richtung geht.
Der Immunitätsausweis. Eine erste Sitzung dazu beim Ethikrat heute. Ob die Diskussion überhaupt noch notwendig ist, ist sowieso fraglich. Infos von Volker Findhammer aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Habt ihr das auch gemacht in den vergangenen Wochen während der Corona-Krise? Ausgemistet und Altkleider weggebracht? Also ich musste 3 Altkleidercontainer bei uns anfahren, um die Tüten loszuwerden. Die ersten beiden waren komplett überfüllt. Der dritte hatte noch ein wenig Platz, so reingedrückt. Das scheint aber nicht erst seit Corona mehr geworden zu sein, das Ausmisten. Denn in Deutschland sammeln sich immer mehr Alttextilien an. Das hat eine Studie des Bundesverbandes Sekundärstoffe und Versorgung ergeben. Und das sei alles gar nicht mal so gut, heißt es da, denn die Textilien würden sich immer weniger zum Recycling eignen. Die Fast Fashion Industrie soll dafür verantwortlich sein. Deutschlandfunk Nova Reporterin Theresa Nehm hat sich diese Studie genauer angesehen. Theresa, wie viel mehr Altkleider werfen wir denn so weg momentan in die Container?
Also laut der Studie pro Einwohner und Jahr ist es 1 Kilo mehr geworden. Also im Vergleich zu 2015 waren es noch 14 Kilogramm, 2018 dann etwas mehr als 15 Kilogramm. Und die Tendenz, sie sei auch weiterhin steigend. Und die Studienautoren vom Bundesverband Sekundärstoffe und Versorgung, die machen dafür die Fast-Fashion-Hersteller verantwortlich, weil es immer mehr Kollektionen im Jahr gibt. Also die Trends, die wechseln sich ja ständig. Und das altbekannte Problem natürlich, Kleidung ist billig und nicht sonderlich strapazierfähig und sie geht dann auch schnell kaputt.
So, jetzt mag der ein oder andere denken, eigentlich müssten die doch froh sein, die Recycler, dass jetzt noch mehr Textilien verwertet werden können, weil sie weggeworfen werden.
Theoretisch ja, aber sie müssen die Inhalte der Altkleidercontainer ja erstmal sortieren und dann auch gerne nach Baumwolle, Polyester und Mischtextilien. Und dann kommt noch hinzu, dass die Textilien häufig eine schlechte Qualität hätten. Und ich habe mit Bernd Gulich darüber gesprochen. Er ist Abteilungsleiter für Fließstoffe und Recycling am Sächsischen Textilforschungsinstitut.
Gut, fast fashion, fast made, würde ich sagen. Mit der heißen Nadel gestrickt. Das ist natürlich, kann man dann von der Qualität her nicht allzu viel erwarten. Und beim Recycling bin ich der Meinung, also mechanische Aufbereitung, prinzipiell schlechtere Qualität des Ausgangsmaterials, auch schlechteres Ergebnis des Recyclingprozesses. Für das chemische Recycling ist die Qualität des Ausgangsmaterials eigentlich zweitrangig.
Aber das chemische Recycling, das ist noch viel zu teuer, verbraucht zu viele Ressourcen. Also das steckt noch mitten in der Entwicklung, weshalb noch mechanisch recycelt wird. Und da braucht man Textilien mit elastischen, langen Fasern, die nicht so schnell brechen, um ein wirklich gutes Ergebnis zu kriegen.
Du hast eben die Mischtextilien angesprochen. In der Studie werden diese Mischtextilien kritisiert, also Pullis zum Beispiel aus Baumwolle, Polyester und Elastan zusammengemixt. Wir können es uns vorstellen, aber sag nochmal, warum ist das so besonders schlecht?
Also die Fasern lassen sich einfach schlecht trennen. Das Problem, das kennen wir auch beim Recycling von Papier oder Karton zum Beispiel, wenn da noch eine Folie draufgeklebt ist, dann ist das Recycling einfach noch komplizierter, es wird teurer oder es ist am Ende überhaupt nicht möglich. Und mit Textilien ist das eben genauso. Und die Recyclingunternehmen, ja, die fänden angeblich auch keine Abnehmer für solche recycelten Textilien, sagt Bernd Gulich vom Sächsischen Textilforschungsinstitut.
Die Mischformen sind eigentlich... Die sind das Problem, dass man das Material nicht wieder einsetzen kann als Faserstoff irgendwo. Wenn Sie mal über die Anforderungen der Automobilindustrie an einen Dämmstoff, die sind Baumwolle, Polyester und ein bisschen noch was dazu. Es darf aber auf jeden Fall kein Lorex drin sein, also diese metallisierten Folien, die dann bei der Verarbeitung im Autoteppich wieder stören können.
Ja, also im Auto oder im Teppich, in Dämmstoffen oder im Putzlappen, da kann so unsere alte Jeans drin sein zum Beispiel. Und die Abnehmer von solchen recycelten Stoffen haben hohe Qualitätsansprüche. Und diesen gerecht zu werden mit dem, was da die Altkleidertonne hergibt, das wird halt immer schwieriger.
Das heißt, das Geschäft des Textilienrecyclings lohnt sich nicht mehr?
Genau, das beklagt der Bundesverband Sekundärstoffe und Versorgung, weil die Textilien teilweise nur noch aufwendig oder gar nicht recycelbar sind. Das ist eben teuer, naja, und am Ende auch nicht sonderlich nachhaltig. Und der Aufwand wird immer größer und der Erlös, naja, am Ende immer kleiner. Und man muss auch sagen, das, was da in der Altkleidertonne noch drin ist, wird teilweise natürlich auch verbrannt. Also 2013 waren es noch 8%, 2018 dann schon 12%. Und wenn man überlegt, recycelt können nur 14% werden. Also das hält sich fast die Waage, was verbrannt und recycelt wird. Und der Rest, na gut, der Außencontainer, die 60%, das ist dann meistens Secondhand-Mode.
Das hoffe ich doch sehr, dass das nochmal jemand tragen kann, auf jeden Fall. Die Textilrecyclingindustrie, die leidet momentan, weil die Klamotten qualitativ immer schlechter werden. Das sagt eine neue Studie. Theresa Nehm aus unserem Deutschlandfunk Nova Update-Team hat das Problem erklärt.
Deutschlandfunk Nova Update.
Yay, der Eiffelturm ist wieder auf. 3 Monate lang war er geschlossen, die längste Schließung seit dem Zweiten Weltkrieg. Aber jetzt können wir als Touris wieder hochsteigen, wenn wir das wollen, und die schöne Aussicht genießen. Noch nicht so ganz, weil ganz nach oben darf man nicht, aber hochsteigen, das dürfen wir. Und hochsteigen heißt tatsächlich erstmal nur die Treppe rauf. Unser Frankreich-Korrespondent Marcel Wagner wollte bei der Wiedereröffnung natürlich dabei sein. Ich habe ihn heute Nachmittag per mobiler Leitung erwischt, oben auf dem Eiffelturm. Marcel, wie weit oben bist du?
Laut Homepage des Eiffelturms 674 Stufen hoch. Wie hoch exakt, das weiß ich gar nicht. Der Eiffelturm ganz oben ist 320 Meter, aber nach ganz oben darf man noch nicht, sondern ich bin nur auf der zweiten Etage, denn oben ist noch geschlossen. Und das ist, ich weiß es gar nicht so genau, das ist irgendwie 100 irgendwas Meter hoch. Aber 674 Stufen kann ich sagen. Es war nämlich anstrengend.
Und wie bist du da hochgekommen, wenn es so anstrengend war? Tatsächlich
ja,
gelaufen?
Ja, nämlich über diese 674 Stufen. Leider sind die Aufzüge im Moment noch nicht geöffnet. Das soll sich wohl ab kommende Woche schon ändern. Aber wer diese Woche schon hoch will, und das ist sehr zu empfehlen, denn das Wetter ist fantastisch, der Ausblick prima, also ist wirklich wunderschön, aber im Moment muss man wirklich laufen und heute sind 34 Grad und praller Sonnenschein hier und ich bin mit entsprechend nass durchgeschwitztem T-Shirt hier oben angekommen.
Das ist ja auch zu normalen Zeiten oft schon so, dass man lang anstehen muss, wenn man hoch will auf den Eiffelturm. Sind die Schlangen heute wieder so lang? Wie funktioniert das denn mit dem Ticketsystem?
Nee, überhaupt nicht. Man muss die Tickets ohnehin online vorher reservieren, aber im Moment ist es noch wunderbar. Alle Zeitpunkte, zu denen man reservieren will, sind im Moment noch frei. Und als ich hier angekommen bin, unten habe ich gedacht, der Eiffelturm sei noch zu. Ich habe mich gefragt, habe ich mich vielleicht getäuscht, aber jetzt bin ich oben. Nein, ich durfte auch nach oben und es sind auch mit mir einige Touristen hier. Aber Schlangen gibt es im Moment noch gar nicht, scheint dafür noch zu früh zu sein. Und die Touristen aus Übersee, aus Asien, aus den Vereinigten Staaten, aus Russland und so weiter, die sonst den Eiffelturm und ganz Paris bevölkern, die sind halt im Moment ja ohnehin noch nicht da, werden sie ja auch im Sommer noch nicht sein. Das heißt, im Moment kann man den Eiffelturm und auch Paris wirklich toll genießen.
Was ich mich ja gefragt habe, wie sind die Hygienebestimmungen? Du sollst ja irgendwie auch eine Maske tragen, 600 Treppenstufen hoch mit Maske über dem Mund und dann fasst du ja auch die ganze Zeit wahrscheinlich das Geländer an. Du musst dich ja auch mal festhalten. Da ist ja irgendwie nichts mit Hygiene, oder?
Ja, dafür sind überall Handdesinfektionsmittel schon bereitgestellt. Also man kann sich an verschiedenen Stellen die Hände desinfizieren. Man muss diese Maske tragen. Ehrlich gesagt sind aber viele Touristen da, die sie teilweise dann irgendwo unterwegs abziehen, auch wenn man hingewiesen wird darauf, man soll sie doch bitte wieder aufziehen. Aber auf diesen 674 Stufen und so wenig, wie im Moment los ist, also mit mir war niemand auf diesen Stufen. Und man ist ja in schwindelnder Höhe und an der frischen Luft. Auch ich habe mir die Maske unter die Nase gezogen, weil es einfach sonst wirklich anstrengend wird. Und man muss natürlich Abstände halten. Auch hier auf der Besucherplattform sind so Punkte eingezeichnet. Man soll sich nicht zu nahe kommen. Aber das geht im Moment auch gar nicht, sich zu nahe zu kommen, weil so wenig Menschen hier sind, dass das überhaupt gar kein Problem ist.
Hat das für die Menschen in Paris auch einen symbolischen Wert, dass der Eiffelturm jetzt wieder öffnet nach dem Motto, ah, wieder ein Stück mehr Normalität zurück in der Stadt? Oder ist das den meisten eher egal, weil es da ja doch so ein Touri-Ding ist?
Nee, das hat schon auch einen symbolischen Wert und ich habe tatsächlich hier auf den Stufen auch zwischendurch Pariserinnen und Pariser getroffen, die sofort hochgelaufen sind. Ich habe auch gefragt, was heute schon und bei 34 Grad, warum habt ihr euch das ausgesucht? Und die haben gesagt, naja, das war für uns schon so wichtig, dass er wieder eröffnet und dann haben wir es im Radio gehört, dann wollten wir auch gleich oben sein. Also das ist natürlich schon symbolisch. In der Stadt hat das meiste ja wieder auf. Der Louvre macht auch am 6. Juli wieder auf und einige andere Museen haben schon auf. Man kann wieder auf den Terrassen sitzen. Was fehlt, sind eben noch die Touristen. Das kann sich die Stadt so natürlich nicht lange erlauben, weil all diese wunderschönen Sehenswürdigkeiten und die ganze Gastronomie ja von diesen Touristen abhängen und die vielen Geschäfte. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, wenn man Paris gedenkt, irgendwann in naher Zukunft zu besuchen, dann sollte man das so schnell wie möglich machen, denn im Moment ist Paris so, wie Touristen sich das im Bilderbuch vorstellen.
Marcel Wagner, heute Nachmittag live on tape vom Eiffelturm, der ab heute wieder für die Touristen geöffnet ist. 32, 33 Grad da oben, trink schön viel, ja?
Das mache ich aber ganz sicher.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Seit anderthalb Wochen ist die Corona-Warn-App in Deutschland draußen. Und heute hat das Robert-Koch-Institut einen neuen Stand getwittert. 13 Millionen Downloads hat die App bisher, die Versionen für Android und für iOS zusammengerechnet. Das heißt, über 15% der Bevölkerung macht mit bei dem Versuch, die Pandemie digital einzudämmen. 15%. Und das war auch so die Zahl, die genannt wurde als Schwelle, ab wann das Ganze wirklich Sinn macht und die App sozusagen wirksam wird. Frage an unseren Netzreporter Michael Gesser. Jetzt bekommen die ersten Nutzer ja eventuell schon Warnmeldungen. Du warst an dem und dem Tag in der Nähe eines Infizierten oder einer Infizierten. Passiert das jetzt schon?
Ja, das könnte zumindest sehr gut sein, dass es gerade passiert. Genau weiß man das ja nicht. Von außen kann man das nicht sagen, weil das ja lokal erzeugt wird, dann diese Warnung. Zumindest ist die Voraussetzung für solche Matches jetzt sozusagen da, weil nämlich auf jeden Fall in den letzten Tagen die ersten User ein bei ihnen eben positiv ausgefallenes Ergebnis eines Corona-Tests eben hochgeladen haben in die App, also freigegeben haben. Das ist ja auch eben eine freiwillige Entscheidung, die man da ganz bewusst nochmal machen muss, eben mit dem Tastendruck. Aber letztlich ist das ja Sinn und Zweck der ganzen Veranstaltung hier.
Und wie viele positive Ergebnisse, sprich infizierte App-Nutzer, sind das bisher?
Ja, das kann man auch nicht ganz genau sagen. Also man kann zwar diesen Telekom-Server auch übers Netz einfach abfragen, auf dem also diese Datensätze mit infiziert gemeldeten Usern bereitstehen. Und am Dienstag, da ist sozusagen das erste Paket da eben abrufbar gewesen. Da waren das wohl eben 341 Personen laut golem.de, was auch ungefähr so der statistischen Erwartung entsprach. Aber die Entwickler der Corona-App, die haben da mittlerweile jetzt Fake-Datensätze dazu gemischt, um eben Rückschlüsse auf konkrete Personen nochmal zu erschweren. Und wenn sich also jetzt in den letzten Tagen andere Userinnen der App, also diese berühmten 15 Minuten in der unmittelbaren Nähe eines der eben hier als infiziert gemeldeten aufgehalten haben, dann bekommen sie die Warnung. Man muss dazu auch sagen, 15 Minuten kommt vielleicht manchem irgendwie ein bisschen zu lang vor oder so, aber weder diese Zeit noch auch dieser kritische Abstand, die sind beide eben nicht in Stein gemeißelt. Also das RKI, Robert-Koch-Institut, kann auch nochmal nachjustieren, eben ab welcher Schwelle die Warnung dann eben rausgeht.
Aber wir können davon ausgehen, dass vermutlich jetzt erstmal sehr, sehr wenige Leute eine Warnung bekommen.
Genau, jetzt ist er erstmal eben so, trotz dieser Erfolgsmeldung eben so, ganz toll sind die Zahlen ja auch noch nicht. Da ist noch Luft nach oben bei der Installation, das ist ganz klar. Man muss auch eventuell diese Zahl jetzt irgendwie 13 Millionen Downloads, muss man ein bisschen nach unten korrigieren, weil runterladen heißt noch nicht nutzen. Und manche Leute haben vielleicht auch mehrere Geräte, das sind dann also weniger Personen als Downloads. Aber auch, wenn man generell mal sagt, die ganzen Studien, die ganzen Schwellen, die so genannt werden, ab welcher Verbreitung wirkt die App und so, das sind ja zunächst auch nur mal statistische Aussagen und die sind auch eigentlich auf die Gesamtbevölkerung bezogen. Es kann jetzt schon durchaus sein, dass also in manchen Freundeskreisen, dass da eben überproportional viele die App eben laufen haben und dann ist auch jetzt schon die Wirksamkeit da eben auch schon höher.
Als das vergangene Woche losging, da habe ich morgens um 6.30 Uhr sofort installiert, habe aber nicht so missionierende Mails rumgeschickt, aber die gab es ja durchaus, habe ich auch bekommen und habe gesagt, ja, habe ich schon seit 6.30 Uhr. Also es macht auf jeden Fall Sinn, den eigenen Bekanntenkreis zu missionieren, wenn man das denn möchte.
Ja, genau. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe es tatsächlich auch erst heute installiert, jetzt zu dem Gespräch, was wir hier machen, ganz klar. Aber es gibt eben außer dieser Frage eben hier praktisch, wie viele Leute machen damit, gibt es bei der Frage nach der Wirksamkeit noch einen anderen ganz entscheidenden Faktor, nämlich den Zeitfaktor. Also die Frage, wie lange dauert das dann eben bis nach einem positiven Corona-Test, den jemand da freigibt, dann auch die möglichen Kontaktpersonen die Warnung bekommen. Das ist ja sehr wichtig, weil er eben das in der Zeit läuft ja schon die Infektionsgefahr. Idealerweise wäre es natürlich so, dass eben die Testlabore selbst den Befund dann über die App direkt an den User oder die Userin eben rüberschicken könnten. Und dummerweise, muss man eben sagen, war zum Starttermin der App, also vor 9 Tagen, ich habe das auch vorhin nochmal beim Robert-Koch-Institut nachgefragt, da waren nur 15% der Labore in Deutschland hier technisch an diese App-Infrastruktur angebunden. Und der Sprecher, der mir da geantwortet hat, hat also geschrieben, der Anteil soll in den kommenden Wochen zügig und sukzessive erhöht werden. So, ich zitiere das mal, sodass die Anbindung perspektivisch möglichst fleckendeckend ist. Das hört sich so ein bisschen an, dass es noch ein Weilchen dauern wird. Ja, und dann zweiter Aspekt. Erst gestern sind die neuen Formulare, also für Corona-Tests in Arztpraxen, fertig geworden, auf denen dann dieser QR-Code drauf ist, eben den die App braucht. Das läuft ja dann so, ich scanne dann dieses Formular und diesen Code mit meinem Smartphone ein und dann kann ich hinterher das Ergebnis des Tests eben dann über die App online abholen und auch direkt in der App dann freigeben. Aber bisher war das eben im Extremfall so, muss ich erst in der Praxis anrufen, um das Resultat zu erfahren und dann muss ich nochmal die Corona-App-Hotline anrufen, um diese komische TAN da für die Freigabe zu bekommen.
Bei mir steht immer noch niedriges Risiko, 9 von 14 Tagen aktiv in der Corona-Warn-App. Wo wir da heute stehen, dazu Infos von Deutschlandfunk Nova, Netzreporter Michael Gesser. Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova Update.
Ja, Konzerte, ne? Aktuell quasi nicht möglich. Viele Musiker weichen auf Livestreams aus, streamen ihre Musik, ihre Mini-Konzerte aus dem Wohnzimmer oder aus dem Proberaum, aus dem Studio, ins Netz, Facebook, YouTube, Instagram, aber auch ins Radio oder ins TV. Und das Tolle ist, die ganzen Konzerte sind natürlich für uns Musikfans umsonst. Müssen nichts für bezahlen, eigentlich in der Regel zumindest. Also toll für Hörer. Die Musiker, verdienen da eher weniger dran, es sei denn, es sind die ganz Großen und es ist dann mal so ein großes Streaming-Konzert. Und manchmal gibt es auch gar kein Geld für die Streams und das sorgt so langsam für Frust. Deutschlandfunk Nova-Reporter Timo Nikolas.
Als es dann nach unserer Session hieß, wir haben wirklich 0 Euro eingenommen, da war ich wirklich entsetzt. Das war halt wirklich irgendwie wie so ein Schlag ins Gesicht.
Am 6. Juni trifft sich Esther Klever mit ein paar befreundeten Musikern im Backstage-Bereich einer großen Event-Location in Köln, um von dort ein Konzert live bei Facebook zu streamen, so wie es aktuell sehr, sehr viele Bands machen. In ihrem Fall heißt das, 1,5 Stunden vor Auftritt kommen, alles aufbauen, 2 Stunden Konzert, dann der Abbau. Das kostet nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Deshalb bitten sie online um Spenden, aber keiner der Zuschauer überweist Geld.
Ja, also ich muss sagen, meine Erwartungen waren jetzt wirklich nicht überzogen hoch. Also ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass wir da alle mit Gewinn rausgehen. Ich hatte mir schon so ein bisschen vorgestellt, dass man zumindest in der Lage ist, dann mit 4, 5, 6 Leuten anschließend vielleicht sich eine Pizza zu bestellen und so ein bisschen das Gefühl zu bekommen, dass es wertgeschätzt wurde.
Esther Klever ist Saxophonistin. Sie spielt unter anderem im Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld. Das kennt man sicher aus dem Neo-Magazin Royal.
Unser bärenstarkes Orchester hat Woche für Woche abgeliefert. Das Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld.
Seit Beginn der Corona-Krise gibt sie mit Freunden und Kollegen Live-Konzerte im Internet. Und am Anfang sammeln sie Spenden für den guten Zweck und das ziemlich erfolgreich.
Also ganz am Anfang war ich Feuer und Flamme dafür. Nicht nur wegen mir selbst, sondern auch, weil ich dachte, das ist eine super Sache, auch für die Leute da draußen einfach weiter da zu sein, die ja auch irgendwie alle zu Hause quasi festgenagelt sind, die vielleicht im Homeoffice bleiben müssen, die nicht in Clubs können, die nicht in eine Bar können, die nicht auf ein Konzert gehen können.
Aber irgendwann merken sie, eigentlich brauchen wir jetzt das Geld, denn ihr Einkommen ist gleich null. Als Musiker Geld zu verdienen, ist sowieso eine schwierige Sache. Albumverkäufe gibt es immer weniger, Streams und Klicks, davon können eigentlich nur die wirklich großen Bands und Künstler leben. Was bleibt, sind also Auftritte und Konzerte. Aber online sei kaum eine bereit, dafür Geld zu bezahlen, sagt auch die Sängerin Aileen Hemmersbach.
Das ist auch kein Vorwurf. Ich glaube, es ist einfach die Mentalität, dass im Internet alles kostenlos ist. Musik, Filme, alles muss irgendwie kostenlos sein. Und deswegen habe ich mich halt irgendwann entschieden, dass ich das auf keinen Fall mache, sondern für mich entschieden, dass es besser ist, ruhig zu sein. Weil ich glaube, dass viele Menschen einfach den Wert der Musik oder von uns Künstlern überhaupt gar nicht schätzen. Und es geht halt leider nicht anders, als wenn es einfach mal wirklich ganz ruhig ist und leise ist und kein Künstler da ist und keiner Musik macht, keiner für gute Laune sorgt.
Aileen hat die Befürchtung, dass durch die vielen kostenlosen Konzerte im Internet das Bild einer Branche entsteht, der es eigentlich ganz gut geht. Alle haben ja was zu tun. Dabei werde die Lage für Musiker immer schlimmer.
Ja, meine größte Angst ist einfach, dass wir jetzt einfach überhaupt gar nicht mehr beachtet werden, weil die Leute denken, ja gut, die machen ja Konzerte im Internet und die können ja noch was machen und überhaupt nicht sehen, dass das keine Grundlage für uns ist.
Dazu kommt das Überangebot an Online-Konzerten im Netz. Selbst professionelle Musikerinnen wie Aileen und Esther empfinden da sowas wie eine Streaming-Müdigkeit. Überall poppen Nachrichten auf, wo mal wieder welche Band gerade ein Konzert gibt. Und das ist ein bisschen so wie auf einer Fußgängerzone, in der viel zu viele Straßenmusiker stehen und alle wollen, dass man ihnen zuschaut und alle wollen, dass man Geld in den Hut wirft. Und das sorgt dafür, dass professionelle Musiker, wie zum Beispiel Esther Klever, in die unangenehme Situation kommen, Bittstellerin zu werden. Sie verdienen kein Geld mehr mit ihren Konzerten, sie sind darauf angewiesen, dass Zuschauer großzügig sind. Deshalb hat Esther für sich entschieden, das war's mit den Konzerten im Netz. Ich will nur noch vor Publikum auftreten, das ich auch sehen kann. Und immerhin, es gibt erste Hoffnungsschimmer.
Mein Ausblick ist, dass ich jetzt am Wochenende wieder 3 kleinere Veranstaltungen gespielt habe. Da empfinde ich gerade so ein bisschen Erleichterung, dass das funktioniert. Für viele andere in der Branche funktioniert es halt leider nicht. Immer noch nicht und auch ganz lange noch nicht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn wir im Netz was einkaufen, Klamotten oder Konzerttickets oder so zum Beispiel, dann läuft die Zahlungsabwicklung im Hintergrund mit hoher Wahrscheinlichkeit über Wirecard. Bisher jedenfalls, denn seit einigen Tagen steht das Unternehmen wirklich vor dem Abgrund, kann man sagen. Es soll bei den Bilanzen ordentlich getrickst haben. Irgendwas war da immer faul und jetzt ist es so richtig faul. Und zwar geht es um Milliardensummen. Stefanie Gebert aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Heute musste Wirecard Insolvenz anmelden. Warum?
Ja, ganz einfach, weil das Unternehmen pleite ist, denn da wurden wohl die Bilanzen so gefälscht, dass ganze 1,9 Milliarden Euro fehlen im Budget. Um eine Einordnung zu haben, das ist 1/4 der gesamten Bilanzsumme bei Wirecard. Und dazu kommen noch Kredite von Banken von rund 2 Milliarden Euro, die jetzt anfallen. Deshalb wurde heute vom Unternehmen die Reißleine gezogen und eben Insolvenz angemeldet. Und wir reden hier von einem Big Player, denn Wirecard ist im Leitindex DAX gelistet. Und das heißt, da sind die 30 größten deutschen Firmen drin, die an der Frankfurter Börse notiert sind. Das ist jetzt das erste Mal in der Geschichte des DAX, dass ein Unternehmen da Insolvenz angemeldet hat. Darum die Aufregung.
Wenn du von Trickserei und von Fälschung sprichst und ich ja auch, weiß man denn schon, wie genau das alles funktioniert hat?
Also im Moment, im Mittelpunkt des ganzen Verfahrens, die laufen ja im Moment die Ermittlungen, da steht der Chef des Unternehmens, Markus Braun heißt der. Der war erst zurückgetreten, ist dann verhaftet worden und jetzt auf Kaution frei. Der soll von den Tricksereien gewusst haben, so jedenfalls der Vorwurf. Wie das ganz genau funktioniert hat, das weiß man noch nicht. Aber so ein Unternehmen, das stellt ja regelmäßig den Jahresabschluss vor und diese Vorstellung ist erst mehrfach verschoben worden von Wirecard, dann ganz geplatzt am 18. Juni, also vor einer Woche. Und da hat das Unternehmen dann auch öffentlich gemacht, tja, uns fehlen fast 2 Milliarden Euro. Wir wissen nicht, wo die abgeblieben sind. Das Geld soll angeblich bei Banken auf den Philippinen geparkt worden sein. Noch weiß man aber nicht, ob das Geld gestohlen wurde oder ob es diese Milliarden einfach nie gab. Also nur auf dem Papier, um Umsatz und Gewinn sozusagen vorzutäuschen.
Aber das ist ja nicht das erste Mal, dass Wirecard genau dieser Vorwurf gemacht wird.
Ja, genau. Und das ist der Skandal im Grunde hinter dieser Bilanzfälschung. Und es wird auch in der Politik wahrscheinlich einige geben, die das nervös macht. Denn es gibt seit 5 Jahren Berichte der britischen Financial Times. Die hatten recherchiert und schon mehrfach aufgedeckt, da läuft was so richtig verkehrt. Das hat Wirecard und vor allem der Chef Markus Braun immer wieder abgebügelt und sich da eher als Opfer böser Verschwörungen hingestellt. Und die staatliche Finanzaufsicht BaFin, die hat er erstmal mitgemacht. Sie hat noch letztes Jahr Strafanzeige gegen 2 der Journalisten gestellt. Und zwar mit der Begründung, die hätten mit ihren Geschichten einen Kursrutsch bei Wirecard auslösen wollen und dann auf die fallenden Kurse wetten wollen. Also der Vorwurf Marktmanipulationen. Es gab sogar Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Ja, und gleichzeitig wurde auch der BaFin dann im letzten Jahr wohl klar, dass man bei Wirecard mal genauer hinschauen sollte. Letztes Jahr hat auch sie angefangen zu ermitteln, aber eben ziemlich spät, muss man sagen.
Das heißt, BaFin, Staatsanwaltschaft, die stehen jetzt alle ziemlich dumm da?
Ja, so könnte man es sagen. Der BaFin-Chef hat inzwischen Fehler eingeräumt und spricht jetzt von einem kompletten Desaster. Und die Politik will jetzt zumindest mal klären, warum die BaFin ja offensichtlich versagt hat an der Stelle. Der Finanzausschuss des Bundestags wird das klären, so sozusagen noch vor der Sommerpause. Jedenfalls ist das das Versprechen. Das muss jetzt allerdings ziemlich schnell gehen, weil die Sommerpause, die beginnt nächste Woche.
Der Finanzskandal um das Unternehmen Wirecard wird die Politik beschäftigen. Heute hat das Unternehmen jedenfalls schon mal Insolvenz angemeldet. Die Infos dazu hatte Stefanie Gebert aus dem Deutschlandfunk Nova Nachrichtenteam. Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag. Immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.